Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Du bist zurück in Berlin, oder?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, ich bin zurück in Berlin. Aber in Berlin wird's ja jetzt auch endlich Sommer.
Ja, ich habe gehört, der September soll auch heiß werden. Läuft bei uns, wenn alle wieder im Büro sitzen und schwitzen. Genau. Ich bin ja gerade noch in Schweden, hier so im nördlichen Südschweden am Mälarnsee, dem drittgrößten schwedischen See. Wunderschönes Ferienhaus gekriegt hier über Airbnb. Also natürlich alles digital gemietet. Ach, mittlerweile. Und auch richtig viel digitale Technik dabei zum Angeln zum Beispiel. Ich habe nämlich mir von meinen Geburtstagsgutschein nicht nur einen E-Motor gekauft für, ich sag mal, eine Autobatterie, um leise über den See zu kommen und umweltschonend. Ich habe auch ein ziemlich teures Fischsonar gekauft, was grandios funktioniert. Also es sagt dir wirklich auf den Meter genau, in welcher Tiefe welche Fische, also jetzt nicht die Arten, aber von der Größe her stehen, und zeigt es auf der Karte im Display des Handys grandios an. Problem: die Viecher beißen nicht, könnt ausrasten. Das ist nicht so wie in den letzten Jahren, wo ich einfach nichts gefangen habe. Jetzt sehe ich, wo die Drecksviecher sitzen und fange trotzdem.
Das ist eigentlich noch schlimmer,
ausrasten.
Oder?
Das ist fast so schlimm wie letztes Jahr in Norwegen. Da standen wir ja an einem Fluss, wo die meisten Fische von Hand gefangen werden, die meisten Lachse, weil die da die Berge hochklettern. Und die sind vor uns gesprungen, so 10 Meter vor uns. Die haben aber nicht gebissen, weil das Wasser zu warm war. Und was ich gelernt habe, die springen, um die Lachsläuse loszuwerden. Das sind kleine Krebschen, das sind wie Parasiten auf der Haut der Lachse. Und die springen nicht, weil sie Bock haben oder einen auf der machen, sondern wenn sie rausspringen, werden sie die los. Und wenn sie die nicht loswerden, sterben sie. Also deswegen hopsen die wie blöde, beißen aber nicht. Naja, irgendwas ist ja immer, aber auf jeden Fall glotze ich hier gerade in den Wald, während du schon wieder in die Straßen guckst.
Ja, und das ist der große Mehrwert hier auch an diesem Podcast. Ne? Alle denken, wir machen hier einen IT-Podcast, Digitalisierung und so. Aber nein, bei uns kann man zwischendurch auch noch was über Fische und Fischfang und so weiter lernen.
Siehste, und ich meine, das ist ja alles Digitalisierung. Wie gesagt, also die Digitalisierung ist jetzt bis aufs Angelboot fortgeschritten.
Ja, nur die Fische sind halt noch nicht digital.
Oder?
Ne? Dann könntest du die wahrscheinlich auch so programmieren, dass sie dann beißen. Aber dann wird es vielleicht auch keinen Spaß mehr machen.
Das wäre doch mal geil. Fische hacken. Also nicht angeln, sondern hacken. Naja, aber hacken ist ein gutes Stichwort. Guck mal, da haue ich vor Schreck hier direkt gegen meinen, was ist denn das eigentlich? So ein Kinderschreibtisch, im wahrscheinlich Kinderzimmer der Ferienhausbesitzer. Denn wir reden ja heute über Internet Security, und zwar ob eines ganz besonderen Anlasses nämlich.
Genau, ja. Und zwar finden jetzt im September, am 21. 22. September in Brühl wieder unsere Eco Internet Security Days statt. Ja, das ist eine große Konferenz rund um das Thema Internetsicherheit mit ganz vielen Expertinnen, Experten, Unternehmen, Behörden und allen, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen. Vor Ort machen wir inzwischen schon seit über 10 Jahren, ist immer ein Riesenerfolg, hat auch ein bisschen Spaßfaktor dabei, weil es eben im Phantasialand stattfindet. Also wer zwischendurch nach den Vorträgen oder nach dem Networking nochmal Lust hat, eine Runde Achterbahn zu fahren, kann das dort auch tun. Und es gibt noch Tickets, also alle, die sich jetzt ein bisschen angefixt fühlen. Wir geben ja einen kleinen Überblick jetzt hier gleich in der Folge, was sie da so erwartet, und dann natürlich auch alle News und alle Infos dazu, wie man da eventuell auch noch mitmachen kann.
Aber jetzt erstmal zu den stinknormalen News, also den, was denn so los ist in der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, aktuell ist die Bundesregierung ja noch in der Sommerpause, und großes Thema direkt nach der Sommerpause wird der Bundeshaushalt 2024 sein, der dann in die finalen Verhandlungen geht. Doch leider lässt das, was man darüber jetzt schon hört, nicht allzu viel Gutes vermuten, zumindest für das Thema Digitalisierung. Im Juli wurden vom Finanzministerium schon mal erste Aufstellungen veröffentlicht, und hier zeigt sich ein doch etwas gefährlicher Trend, denn insbesondere eben bei vielen Zukunftsthemen rund um Digitalisierung will die Bundesregierung offensichtlich im kommenden Regierungsjahr kräftig einsparen. Das betrifft zum Beispiel den Bildungsbereich. Ja, in unserer Folge zur Digitalisierung in der Bildung hatten wir ja bereits über den Digitalpakt Schule gesprochen. Das Budget für den Digitalpakt 2.0 soll jetzt offensichtlich verschoben werden. Ebenfalls wichtiges Thema: Digitalisierung der Verwaltung. Hier sind jetzt tatsächlich nur noch 3,3 Millionen Euro im Haushaltsentwurf für 2024 vorgesehen, um eben Verwaltung Prozesse zu digitalisieren. Das ist tatsächlich weniger als 1% der für das laufende Jahr bereitgestellten 377 Millionen Euro. Oh, also das ist schon dramatisch, ehrlich gesagt. Auch das Digitalbudget, auf das wir ja alle warten und was ja eigentlich auch im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, ist weiterhin nirgends in den Plänen zu finden. Und auch in vielen anderen relevanten Bereichen der digitalen Transformation ja, findet man hier doch recht wenig, wie das Ganze finanziert werden könnte. Das ist natürlich kein schönes Signal für den Digitalstandort Deutschland. Wir als Verband haben das auch durchaus kritisiert, denn gerade der Bund soll ja auch eine Vorbildfunktion in puncto Digitalisierung einnehmen und sollte hier Vorreiter sein. Allein im Bereich der digitalen Verwaltung werden ja gerade auf ganz unterschiedlichen politischen Ebenen wichtige Projekte vorangetrieben. Und dieser Digitalisierungsschub darf jetzt aus unserer Sicht nicht einfach abreißen. Ja, also es geht nicht darum, mehr Geld im Gießkannenprinzip zu verteilen, sondern einfach eine fundierte Planung zu haben, wie es weitergehen könnte bei diesen wichtigen Baustellen, die wir eben als Digitalstandort ja so dringend lösen müssen.
Ja, das lässt mich ein bisschen verzweifeln, weil seit Jahrzehnten versuche ich ja in meiner Eigenschaft als Digital-Erklärbär den Leuten zu erklären, an welcher Stelle Digitalisierung wichtig ist und wo sie auch spannend und auch hilfreich sein wird. Und in den letzten Jahren habe ich auch immer wieder gesagt, ich habe das Gefühl, auch viele Politikerinnen und Politiker sind echt fit, was Digitalisierung angeht. Die interessieren sich mittlerweile für das Thema und dann höre ich sowas und denke, nee, Pustekuchen, tun sie offenbar nicht.
Ja, das ist, glaube ich, wie mit so vielen Sachen. Ne? Alle finden es wichtig, alle haben es verstanden, aber es darf halt nichts kosten.
Ja, genau. Schade. Was nichts kostet, aber eventuell viel Ärger bringt, ist, und damit kommen wir zu unserer zweiten News, die passt gerade noch so ein bisschen hier rein, weil viele von euch sind jetzt vielleicht gerade noch im Urlaub oder aus dem Urlaub zurück und überlegen, hey, so geil viele Fotos gemacht, damit die nicht wieder auf den Speicherkarten und in den Handyspeichern dieser Welt versauern, teile ich die mal mit meinen Lieben. Bisschen nachdenken, bevor man Bilder ins Netz stellt, das möchten wir an der Stelle nochmal sagen. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, worauf man achten sollte, denn das Problem ist folgendes. Wenn ich einfach so Fotos teile, zum Beispiel von meinen Kindern, könnte mir das im Nachgang ordentlich Probleme bringen. Deswegen ist es wichtig, zum Beispiel bei Kinderfotos eben darauf zu achten, dass da nicht viel Haut gezeigt wird. Also nicht hier irgendwie Bikini, Badehose oder die ganz Kleinen sogar nackt fotografieren und dann irgendwie online stellen. Außerdem auch die Gesichter gerne unkenntlich machen bei den lieben Kleinen. Also ich habe, gebe ich zu, als meine Kleinen noch so richtig Babys waren, da konnte man auf Facebook und so die Gesichter meiner Kinder noch sehen. Aber als sie dann, ich sag mal, älter wurden und erkennbar sich die Gesichter so verändert haben, dass sie auch so bleiben würden, von da an habe ich die halt nicht mehr gepostet. Also wenn man mal ein Foto sieht, wo meine Kinder mit drauf sind, sieht man sie von hinten oder so, dass eben ganz klar ist, man sieht die Gesichter nicht, weil, gar nicht, weil ich jetzt groß Angst habe, sondern weil ich denke, hey, das ist deren persönliches Recht und es ist deren Entscheidung, später sagen zu können, wer denn welche Fotos von ihnen selber da sieht, mal ganz abgesehen von irgendwelchen Möglichkeiten, wie diese Bilder dann in die Hände von Pädophilen oder was weiß ich was gelangen können. Also da kann man definitiv ein bisschen denken und dann agieren. Das rät auch Alexandra Koch-Skiba. Die hat darauf hingewiesen, sie leitet beim ECO die Beschwerdestelle. Da geht es darum, dass illegale Inhalte im Netz gemeldet werden können. Problem an der Stelle, mehr denn in den letzten Jahren, ist ja auch die KI. Also man kann ja auch mit Bildern oder mit Gesichtern von den eigenen Kindern, indem man sie mit KI auf andere Bilder draufpackt, richtig schlimmes Zeug machen. Also da eher ein bisschen, naja, vorsichtiger mit solchen Inhalten umgehen und genau überlegen, wo teile ich die Sachen. Weil wenn ich schon mit meiner Familie, mit der Oma, dem Opa oder der Tante die Bilder teilen will, muss es ja nicht über die sozialen Medien passieren. Das kann ja auch in einer intern geschlossenen Cloud-Lösung oder in einem eigenen Familienverzeichnis oder auch noch in einem eigenen verschlüsselten Familienchat passieren. Also es geht nicht unbedingt immer alle was an. Wenn doch mal irgendwie Fotos im Netz gefunden werden, die dann nicht hingehören, dann immer mit der ECO-Beschwerdestelle in Kontakt treten. Die helfen einem da definitiv weiter.
Absolut. Ja, und schließlich, um den Bogen ein bisschen zu schließen, zum Thema digitale Bildung, was wir ja auch schon in der ersten News kurz hatten. Wir haben zum Ende der großen Sommerferien mal gemeinsam mit Civi gefragt, was sich denn so beim Thema digitale Bildung getan hat, wie zufrieden Bürgerinnen und Bürger hier in diesem Bereich inzwischen sind. Und es zeigt sich leider, ist auch wenig überraschend, dass es offensichtlich bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen an deutschen Schulen nach wie vor viel Luft nach oben gibt. Ganze 88% der Deutschen fordern eine bessere digitale Bildung an Schulen. Das zeigt, wie gesagt, eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage, die wir gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVI durchgeführt haben. Und die Mehrheit der Deutschen, also immerhin 58%, will außerdem eine Förderung digitaler Kompetenzen bei Lehrkräften. Das macht ja auch Sinn, denn wenn ich digitale Kompetenzen beibringen soll, dann muss ich sie ja erstmal selber haben und vielleicht auch didaktisch praktisch ein bisschen an die Hand bekommen, wie man diese Kompetenzen vermittelt.
Außerdem ist es natürlich auch noch wichtig, dass man als Lehrer sich nicht unsicher fühlt, weil man denkt, ey, genau, alle, die vor mir sitzen, wissen schon mehr als ich. Ich mache mich hier zum Löffel. Also wenigstens sollten sie den gleichen Bildungsstand haben. Sonst wird es echt schwierig, als Lehrer sich da irgendwie kompetent durchzusetzen, glaube ich.
Absolut. Weiterer Punkt, bessere technische Ausstattung ist auch immer noch in vielen Schulen ein Thema. Hier wünscht sich jede und jeder zweite Befragte, dass es besser wird, und weitere 37,8% fordern, dass Informatik endlich ein Pflichtfach an allen deutschen Schulen werden soll.
Tja, und wenn wir jetzt News 1 und News 3 übereinander legen, dann sehen wir schon, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht so richtig glücklich sein werden, was da spätestens im nächsten Jahr auf uns zurollt, nämlich die große Sparwelle in der Digitalisierung. Aber hey, zumindest haben alle erkannt, Digitalisierung, toll, ole ole, wollen wir, nur zahlen wollen wir dafür nicht. Das ist eigentlich fast so ähnlich wie mit der Security. Ich meine, mittlerweile haben wir es zumindest geschafft, dass dieses, muss ich zugeben, wirklich unsexy Digitalisierungsthema, nämlich Sicherheit, in den Köpfen der Leute angekommen ist. Die Frage ist nur, absolut, nehmen alle auch schon genug Geld in die Hand? Weil wenn es erstmal passiert ist, dann ist das Kind im Brunnen. Also bestes Beispiel Ransomware. Ist ja mittlerweile irgendwie der Klassiker. Irgendein Napf macht in irgendeiner E-Mail irgendwas auf, was er nicht aufmachen sollte. Ein Verschlüsselungsprogramm verschlüsselt die firmeneigenen Daten und man kommt angeblich nur noch dran, wenn man richtig viel Lösegeld zahlt. Ob dann nachher die Daten wieder frei sind nach dem Lösegeldzahlen oder nicht, ist, ich sag mal, individuell unterschiedlich. Weil warum sollte sich ein Cyberkrimineller nochmal bei einem melden, wenn er die Kohle schon hat? Deswegen raten ja auch immer alle davon ab zu zahlen. Wichtig ist es da erst mal nicht reinzukommen, sonst kann es richtig gefährlich und richtig, richtig teuer werden.
Absolut, ja. Und wir betonen ja auch immer wieder, dass Cybersicherheit eben tatsächlich Chefsache sein sollte, auch in Unternehmen. Gar nicht, weil es unbedingt immer gleich viel Geld kostet und Entscheidungen erfordert, sondern ja, weil sich einfach auch strukturell natürlich in Unternehmen einiges ändern muss. Mit Awareness kommt man ja schon sehr weit, ne? Dass eben allen Mitarbeitenden klar wird, dass sie eben nicht jede E-Mail, jeden Anhang in jeder komischen E-Mail gleich öffnen. Damit wäre ja schon mal viel getan und der IT-Sicherheit im Unternehmen gedient.
Und natürlich ähnliches Prinzip wie bei dem Lehrer, der kurze Hose Holzgewehr vor der Klasse steht, ist natürlich auch cool, wenn man als CEO oder Geschäftsführerin, Geschäftsführer weiß, worüber man da redet mit seinen IT-Lern und sich nicht einen vom Pferd erzählen lassen kann und sich doof vorkommt. Also insofern ist das Thema auf jeden Fall top-down in jedem Unternehmen zu behandeln, sonst kann es böse ins Auge gehen. Wir haben ja immer wieder auch in den Medien von schlimmen Fällen gehört. Also ich glaube, das Letzte, was ich mitgekriegt habe, war, dass ja die gesamte Stadt Potsdam irgendwie für ein paar Monate down war, wenn man so will. Da wurde ja irgendwie alles vom Netz genommen. Dann gab es ja schon tragische Fälle, wo ganze Kliniken irgendwie plötzlich mit verschlüsselten Daten nicht mehr arbeitsfähig waren. Da kam es sogar schon zu Toten, die einfach nicht so schnell richtig in die richtige Ecke gelenkt und damit behandelt werden konnten. Also da geht es dann nicht mehr einfach nur um Geld. Aber richtig schräg, ein Hackerangriff auf ein Casino in Las Vegas. Das ist so das Problem.
Und da sind wir wieder bei den Fischen.
Ja, genau. Da schließt sich noch ein Kreis. Denn über die Sensoren, und zwar die Temperatursensoren eines Seewasser-Aquariums in dem Casino, diese Sensoren sind heutzutage natürlich total smart und wahrscheinlich so Internet of Things mäßig ohne besondere Sicherung mit dem Internet verbunden, konnten irgendwie gigabyteweise Daten aus dem Casino geleakt, abgezapft werden. Da kam man also über das Seewasser-Aquarium rein. Das ist so ein bisschen wie die Glühbirnen, die billigen, die wir einsetzen, wenn wir doof genug sind, die dann zu Botnetzen werden und ganze andere Server lahmlegen. Also auch da passiert den Profis, in dem Fall den IT-Lern von Las Vegas Casinos, die sich bestimmt sehr gut auskennen, auch der ein oder andere Lapsus, wenn sie nicht genau darauf achten, welche Geräte denn sonst noch im Haus so eingesetzt sind. Also es ist auf jeden Fall eine große Fallgrube, in die sehr, sehr viele reinfallen können. Deswegen ist Awareness und auch Kenntnis das Einzige, was da wirklich hilft. Problem ist aber, jetzt mal ehrlich, man versteht ja nicht so richtig, was passiert denn da eigentlich, ne? Okay, ich wurde gehackt, alles klar, das und das. Aber es ist so amorph, oder? Hast du da so eine konkrete Vorstellung, Selina, wo du sagst, ja, ich blick da komplett durch? Weil ich habe immer so den Eindruck, das ist so eine Blackbox, ne? Es ist so, warum werde ich jetzt Ziel? Warum ausgerechnet ich? Oder wie viele in kleinen mittelständischen Unternehmen sagen, ja, ich doch nicht, ich bin doch gar nicht interessant. Ja, Vorsicht, vielleicht ja eben doch. Ne? Also, und darum gibt es ja auch seit über 10 Jahren die Internet Security Days. Aber was das nochmal ganz genau ist, das lassen wir uns auch nochmal kurz erklären.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung hat sich die Angriffsfläche von Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen für Cyberattacken signifikant vergrößert. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, veranstaltet der ECO-Verband seit 2011 die Internet Security Days, kurz ISD, an denen jährlich IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten, Sicherheitsverantwortliche sowie Anwenderunternehmen zusammenkommen. Mittlerweile zählen die ISD zu den wichtigsten Sicherheitskonferenzen in Deutschland. Die Veranstaltung löste den Vorgänger, den German Anti-Spam Summit, ab, da sich das Thema Internetsicherheit von der reinen Spam-Problematik weiterentwickelt hat. Als Querschnittsthema sollte die Internetsicherheit eine breitere Bühne erhalten. Die Internet Security Days finden seit ihrem Start im Freizeitpark Phantasialand bei Brühl statt. Während der Pandemie wurde die Veranstaltung online übertragen. Seit 2022 haben Besucherinnen und Besucher wieder die Möglichkeit, neben Fachbeiträgen zu den aktuellen IT-Sicherheitstrends und Networking auch Achterbahn zu fahren. Bei den diesjährigen ISD am 21. und 22. September werden rund 500 Besucherinnen und Besucher erwartet, die sich bei über 30 Panels und Keynotes informieren und austauschen können. Zu den Leitthemen zählen der Schutz vor Phishing und Ransomware oder die Sicherheit der Lieferketten von Unternehmen. Auch werden Trends und neue Branchenstandards im Bereich IT-Sicherheit diskutiert, darunter Quantencomputing, KI oder der Einfluss der Cloud. Anmeldungen sind auf der ECO-Website möglich. Mitglieder von ECO und Eurocloud zahlen eine reduzierte Teilnahmegebühr.
Ja, wenn man über IT-Sicherheit spricht, ist man ja auch schnell beim Begriff Hacking und gehackt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gehackt wurde. Bewusst jedenfalls nicht, Sven. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also auch noch nicht bewusst. Insofern war, entweder hatte ich Glück oder der Hacker war gut.
Genau. Wenn man auf jeden Fall diesen Begriff Hacker hört, denkt man ja erstmal so, ne, das ist jemand, so eine ganz mysteriöse, geheimnisvolle Person, die irgendwie irgendwo im Keller sitzt oder in der stillen Kammer und da wild auf die Tastatur einschlägt und Unternehmen und Leute hackt.
Auf jeden Fall was Böses, ne? Also hat ein richtig negatives Image.
Ja. Ja, aber Hacking wird ja inzwischen auch sozusagen für die gute Seite der Macht eingesetzt.
Hacking wurde schon immer für die gute Seite eingesetzt. Und zwar war früher das Hacken, also so zu guten alten Commodore C16-Zeiten, immer irgendwie ethisch, sage ich mal. Also ethisches Hacking, da ging es darum, komme ich da irgendwie rein, hinterlasse ich eine Spur und tue keinem weh. Das hat sich leider total verändert, aber zum Glück gibt es die ethischen Hacker noch.
Im Gespräch.
Dass Cyberangriffe passieren, Netze infiltriert und Daten geklaut werden können, das weiß mittlerweile ja nun wirklich jeder, der mit Computern und digitalen Geräten zu tun hat. Das Problem ist oft nur, es ist so amorph. Wer von uns kann dann wirklich nachvollziehen, wie das eigentlich passiert und was genau da abgeht, wenn man gehackt wird? Naja, das zu verdeutlichen gehört zur Arbeit von Sebastian Schreiber. Er ist ein bekannter Live-Hacker, der seinem Publikum zeigt, wie Hacker beim Eindringen in fremde Systeme vorgehen und wie sie dabei arbeiten. Außerdem ist er Gründer und Geschäftsführer vom IT-Sicherheitsunternehmen SYS GmbH. Mit seinem Team prüft er unter anderem die Netzwerke seiner Kundinnen und Kunden auf Herz und Nieren, ob die eben sicher sind, indem er eben selber in diese eindringt und dann Schwachstellen identifiziert und dabei hilft, sie zu schließen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, Sebastian Schreiber.
Das ist richtig, Herr Oswald. Hallo.
So, Sie sind Lifehacker.
Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich habe 170 Mitarbeiter. Lifehacking ist eher mein Hobby und meine Leidenschaft.
Okay, alles klar. Aber es hat ein bisschen so angefangen. Ist das so ein bisschen die Genese der ganzen Idee zu sagen, okay, also ich weiß, wie man da reinkommt, also weiß ich theoretisch auch, wie ich andere davon abhalte, reinzukommen in Systeme?
Ja, ganz genau. Das war vor 25 Jahren. Ich habe also vor 25 Jahren die SYS GmbH gegründet und damals konnte ich unsere Dienstleistung, den Penetrationstest, kaum verkaufen. Ich musste mich also durchschlagen mit Admin-Tätigkeit.
Das Thema ist ja heute noch nicht sexy genug, dass es bei jedem angekommen ist, aber vor 25 Jahren konnten sich doch die allerwenigsten was drunter vorstellen, oder?
Absolut richtig. Deswegen war es sehr schwierig, unsere Dienstleistung zu verkaufen. Was aber von Anfang an gut funktioniert hat, ist Bühne. Das heißt also Angriffe zu zeigen im Rahmen einer Show und zu zeigen, wie der Angriff dann erfolgt. Das kam damals schon gut an und kommt heute auch gut an. Die Angriffe natürlich, Herr Oswald, sind ganz andere geworden.
Ja, na sicher. Also mittlerweile ist es ja relativ einfach, ich sag mal, im Feinripp-Unterhemd auf der Couch sitzend mit ein paar Bausteinen von irgendwelchen dubiosen Servern eigene Schadsoftware zu bauen und einfach mal zu gucken, wer darauf reinfällt. Aber gehen wir doch nochmal zurück vor 25 Jahren. Ja. Wie sah da Hacking aus? Also musste ich da noch wie in den Agentenfilmen mit einem eigenen Computer erstmal auf das Gelände der zu hackenden Firma und mich da irgendwie ranflanschen?
Damals war in der Tat vieles anders. Insbesondere gab es noch keine Webapplikationen, noch keine Smartphones, noch keine APIs, REST-Services. Aber was es schon gab, war eben das Internet. Und das war ganz schlecht abgesichert. Mhm. Das heißt, Firewalls waren damals eben noch nicht so gängig oder oftmals sehr schwach konfiguriert, falsch konfiguriert. Und das erlaubte es mir damals als Beispiel über IP-Range-Tests in fremde Systeme reinzukommen. Da war auch sehr viel heterogen. Es gab sehr viele unterschiedliche TCP-Ports. Und insofern war ich damals schon sehr erfolgreich beim Eindringen. Und es hat mir damals schon sehr viel Freude gemacht.
Das kann ich mir gut vorstellen, wobei ehrlich gesagt, vor 25 Jahren würde ich jetzt mal annehmen, Da haben sie ja noch nicht so richtig viele relevante Daten finden können auf den Computern, oder? Also nicht wie heute, wo jeder sein gesamtes Leben digital irgendwo liegen hat, wo alle Kreditkartennummern, alle Zugänge, alles digital ist.
Das ist nicht wahr. Also früher gab es ja auch Unternehmensnetzwerke, da gab es Großrechner, Host, AS400 und alles Mögliche. Das heißt, die Unternehmen haben ihre Daten vollumfänglich elektronisch verarbeitet, insbesondere Versicherungen und Banken.
Okay, das heißt also, die relevante Wirtschaft war da sehr wohl digital und sehr angreifbar. Mittlerweile sind wir es alle, aber ihr Angebot richtet sich ja an Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich vermute natürlich auch an kleine und mittelständische Unternehmen. Naja, sagen wir mal, jetzt komme ich mit meiner Oswald GmbH zu Ihnen und sage, Herr Schreiber, ich habe hier so das und das und das, habe hier irgendwie meinen eigenen, meine, keine Ahnung, Private Cloud, habe hier irgendwie einen Server im Keller stehen, habe die und die Website. Gucken Sie doch mal, ob das sicher ist. Wie gehen Sie vor?
Nun, zunächst mal werden mit dem Kunden gemeinsam Angriffsszenarien erarbeitet. Das heißt also, was für Hacker können wir uns vorstellen? Bei dem Tätermodell geht es in der Regel immer um Täter im Internet an erster Stelle. Dann geht es um Täter im Internet, die schon Zugang haben zum eigenen VPN, zu einem Gäste-WLAN, zu einer Web-Applikation oder ähnliches. Im zweiten Step wird noch untersucht, wie sieht es aus, wenn ein Täter bereits Zugriff auf interne Identitäten hat oder auf interne PCs. Also quasi dieser sogenannte Assume-Breach-Ansatz wird da entsprechend simuliert. Da guckt man eben, kann ein Mitarbeiter beziehungsweise kann von einer kompromittierten Mitarbeiteridentität aus, können da Lateralbewegungen erfolgen, kann also der Mitarbeiter Max sehr schnell die Identität von Mitarbeiter Moritz erhalten. Besteht die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter Moritz dann eine sogenannte Privilege Escalation machen kann, das heißt also zu einer höherwertigen Identität bis hin zum Enterprise Domain Admin werden kann, besteht die Möglichkeit, durch Traffic-Analyse Credentials aus dem Netzwerk rauszuholen, die man dann verwerten kann. Gibt es erreichbare, also IP-mäßig erreichbare Systeme, die sich leicht hacken lassen? So gehen wir davor.
Okay, Herr Schreiber, das klingt furchtbar öde, aber ich vermute, wenn man es live macht, ist es ein bisschen wie so ein Krimi, ne? Also das ist so ein bisschen wie ein Adventure. Man versucht es zu knacken, das Ding, oder?
Kann ich bestätigen. Es ist auch so, dass die Admins, unsere Kunden, da oftmals dabei sein wollen. Die wollen uns über die Schulter gucken. Diejenigen, die für eine Web-Applikation verantwortlich sind, die wollen dem Penetrationstest beiwohnen und ihre eigenen Systeme unter Beschuss erleben. Und gerade dieser Perspektivenwechsel ist es, der bei dem Kunden so heilsam ist. Dann lernt der was. Dann lernt der, dass so ein typischer Angriff möglicherweise nicht 1:1 so aussieht, wie er ihn erwartet. Denn der erwartete Angriff, der ist in aller Regel leicht abzuwehren. Und wenn der Angriff komplett anders erfolgt, dann kann es sein, dass es da gar keine Verteidigungsanlagen gibt, die wir überrennen müssen.
Das ist so ein bisschen wie früher, weil wir gerade gesagt haben, vor 25 Jahren. Da hat man ja auch noch PlayStation 1 so gespielt. Einer hat gespielt und die anderen haben zugeguckt, wie der eine Lara Croft gesteuert hat. Das war hochspannend, auch in der zweiten Reihe zu sitzen. So ist es also ungefähr bei den Penetrationstests, wenn Ihre, ich sag mal, Profi-Hackerinnen und Hacker rangehen, um zu gucken, wie sicher so ein Netz ist. Gibt es so... Also was Sie jetzt auch hier öffentlich verraten können, ich sag mal so, den großen Kardinalsfehler, wenn da schon was falsch konfiguriert ist, dann ist es sowieso für jeden total einfach. Also früher war es ja so, keine Ahnung, der WLAN-Router hatte noch das Admin-Passwort Admin.
Ja, also Default-Passworte gibt es nach wie vor. Über so einen Trick sind wir vor 25 Jahren in Systeme reingekommen und wir kommen noch heute rein. Oftmals gibt es bei Web-Applikationen keine ordentliche Input-Validation. Das heißt, wir können dann schnell durch Enumerationsangriffe oder ähnliches andere Identitäten annehmen, fremde Dokumente einsehen, fremde Verträge abschließen. Das ist so ein Klassiker. Zudem ist es so, dass nahezu alle Unternehmen in Deutschland Active Directory einsetzen. Das ist das Windows-Verzeichnis und da gibt es sehr viele Möglichkeiten für den Systemadministrator, Fehler zu machen. Und in der Regel wird immer eine von diesen Möglichkeiten genutzt und deswegen haben wir es da oftmals ganz einfach reinzukommen. Wir setzen hierzu sowohl kommerzielle Tools ein, Tools, die im Internet frei verfügbar sind, aber wir haben auch Eigenentwicklungen, also Tools, die wir schreiben. Ich investiere jedes Jahr etwa 500.000 Euro in eigene Hacker-Tools, eigene Angriffstools, die es dann erlauben, sehr schnell Angriffe zu simulieren und deswegen sind solche Projekte auch gar nicht so lang.
Okay, das heißt also, wenn Sie jedes Jahr 500.000 da investieren, dann müssen Sie nebenbei seit einiger Zeit wahrscheinlich keine Admin-Tätigkeiten mehr machen. Das Thema Cybersecurity ist hoffentlich in der Mitte der Wirtschaft angekommen, oder?
Ja, kann ich bestätigen. So ein Thema, so einen ganz typischen Hidden Champion-Wachstum über Jahrzehnte hinweg wird das von Jahr zu Jahr bedeutender und die Unternehmen müssen immer mehr tun, um die eigenen Systeme abzusichern.
Werden die Angriffe auch besser, gefährlicher, schlauer oder ist es, ich sag mal, immer der gleiche digitale Cybercrime-Plebs, der da versucht, das Thema anzugehen?
Nee, da verändert sich sehr viel. Zum einen verändert sich ja einfach die Umwelt, dass mehr digitalisiert wird, dass wir mehr Schnittstellen haben, dass wir mehr Player haben, Player im Sinne von Systemen mit IP-Adressen. Aber es verändert sich auch sehr viel in der Täterszene. So ist es zum Beispiel so, dass gerade alle auf Krypto-Ransomware schauen. Das heißt, die Tätergruppen sind hochspezialisiert, gehen arbeitsteilig vor und greifen Unternehmen an, verschlüsseln deren Systeme und erpressen ein Lösegeld. Das ist also seit ein paar Jahren, möchte ich sagen, der letzte Schrei. Und das boomt gerade und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie wir unsere Penetrationstests planen und durchführen müssen.
Aber da kommt ja dann der Faktor Mensch ins Spiel. Also ich sage mal zum Beispiel, der Assistent, die Assistentin sitzt da im Büro des Chefs, kriegt eine Mail, da ist ein Anhang dran, was aussieht wie eine Rechnung, klickt drauf und schon haben wir den Salat. Also die meisten Menschen haben da den Salat. Unternehmen, die von Ihnen beraten wurden, haben da noch keinen Salat oder werden die Mitarbeiter so beraten, dass sie eben nicht klicken, weil das ist ja das, was ich immer sage. Erst denken, dann klicken.
Ja, richtig, Oswald. Das ist in der Tat so, was Sie gerade beschrieben haben, ist so ein ganz klassischer Einstieg von Krypto-Ransomware in ein Unternehmen rein und genau das simulieren wir. Bei uns heißt dieses Modul, was ganz oft gebucht wird, Targeted Attacks. Das heißt also, wir schicken Ihnen eine E-Mail mit aktiven Inhalten oder mit einem Link auf eine Dropbox, Link auf ein SharePoint-System oder ähnliches und dann agieren Sie mal. Und dabei wird geprüft, ob Ihre Firewall, Ihr Virenscanner, Ihr Exchange-Server, Ihr Outlook, Ihre Office-Umgebung, Ihr PDF-Viewer da entsprechend resilient sind. Und die Praxis zeigt, dass es hier ganz oft Fehler gibt, die es uns dann erlauben, Malware auf Ihrem System zu installieren. Wir nennen das Targeted Attacks, damit Sie einen Eindruck haben, wenn wir also genau diese Prüfung machen wollen, dann berechnen wir Ihnen 1,5 Personentage dafür. Wir werden dann hinterher einen entsprechenden Maßnahmenkatalog abgeben. Sie werden die Maßnahmen beheben und sind dann gegen dieses Einfallstor eben nicht mehr verwundbar.
Ich vermute, das ist wahrscheinlich gerade der absolute Renner bei Ihnen, oder? Also zumindest seitdem durch die Medien gegangen ist, dass ganze Krankenhäuser oder auch gerne mal die Stadt Potsdam runtergefahren wurde, wegen eben eines solchen Ransomware-Angriffs. 1,5 Mann oder sagen wir mal Frau-Tage sind wahrscheinlich kalkulierbare Ausgaben im Gegensatz zu einem unkalkulierbaren Risiko. Wie viele Mitarbeiter haben Sie gleich noch und wann stocken Sie wieder auf?
Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich 170 Mitarbeiter. Das reicht also, um eine ganze Menge an Projekten durchzuführen und wir gehen davon aus, dass das Jahr 2024 genauso erfolgreich wird wie das Jahr 2023, also es geht weiter.
Super. So, jetzt sind wir ja in einem ganz spannenden Zeitalter. Also seit spätestens November letzten Jahres ist ja ChatGPT, Generative AI, in aller Munde und alle haben gemerkt, da gab es einen Quantensprung in Sachen künstliche Intelligenz. Wir wissen, das, was wir da nutzen, ob jetzt ChatGPT 3.5 oder 4 oder alles, was da jetzt auch Google versucht, die sind schwer gebremst. Die haben Regeln, die man, wenn man tricky ist, durchaus jetzt schon umgehen kann, aber was wäre denn, wenn man so eine KI aktuell auf unsere Wirtschaft loslassen würde? Wie einfach wäre es dann, in Systeme reinzukommen? Wird das ein Problem werden?
Zunächst mal, wir setzen auch Large Language Modules ein. Also wir sind da auch vorne dran in dem Bereich. Aber die Möglichkeit, hier Cyberangriffe einer KI beizubringen, setzt ja erstmal voraus, dass wir entsprechendes Lernmaterial haben. Mhm. Wir haben das. Also denkbar wäre zum Beispiel, dass ein Täter oder auch dass wir unsere Angriffsmuster aufzeichnen und dann hinterher ChatGPT oder ein anderes konkurrierendes System die lernen und nachvollziehen lassen. Das wäre erstmal sehr erfolgreich, denn nur wenige Sachen, die wir machen, sind echte Geistesblitze. Ich habe in meiner Firma Genies, gerade jetzt haben wir einen Vortrag gehalten auf der Black Hat in Vegas, weil wir coole Angriffe durchgeführt haben, weil wir coole Forschung gemacht haben. Aber trotzdem ist es so, dass ab einer gewissen Flughöhe betrachtet die Arbeit sich so ein bisschen auch wiederholt. Mhm. Und da ist es durchaus denkbar, dass das, was wir so treiben, dass wir da mal eine KI als Beispiel 2 Monate zuschauen lassen. Dann ist es eben eine heiße Sache. Die KI könnte dann möglicherweise ähnliche Sachen machen wie wir. Mhm. Denkbar wäre, dass man eine solche KI dann freilässt. Dann wäre die KI in der Lage, möglicherweise sehr schnell Unternehmensnetze in die eigene Gewalt zu bringen. Für uns als Penetrationstester wäre aber auch denkbar, dass uns die KI Vorschläge macht. Dass also das geballte Wissen von 170 Mitarbeitern dann gewissermaßen in eine Vorschlagsengine einfließt und der Mitarbeiter, der am PC sitzt, dann entsprechende Vorschläge gibt und nur noch Return drücken muss. Das Riskante ist, dass man eben die Angriffe trotzdem noch verstehen muss, denn sonst kommt es zu unvorhersehbaren Aktionen.
Okay, also sagen wir mal so, das ist jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie die größte Sollbruchstelle in Sachen KI, die auf uns zukommen kann, aber durchaus auch ein Risiko, wenn Leute, die sich gut auskennen, eine KI mit mit entsprechenden Daten füttern. So ist es ja in allen Bereichen. Ne? Wichtig sind die Trainingsdaten, die die KI hat.
Ja.
Hatten Sie es denn schon mit KI zu tun, die Systeme angegriffen hat, wo Sie gemerkt haben, ach, da sitzt gar kein Mensch dahinter, oder ist das noch Zukunftsmusik?
Beides. Also zum einen ist es so, dass Angriffe automatisch erfolgen. Das ist ja, das gibt es ja schon seit 15 Jahren, dass also da irgendwelche Bots im Internet sich rumtreiben, dass Sicherheitsscanner da anstatt von Menschen die Angriffe durchführen. Und genau betrachtet ist es so, dass die Bits und Bytes, die dann hinterher in TCP-Pakete reinkommen und übers Netz flitzen, die werden ja niemals von Menschen in Handarbeit erzeugt. Das sind also immer Tools, die da entsprechend rangehen. Das heißt also, wir beobachten seit 25 Jahren, dass die Tools, die die Angriffe machen, immer besser werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch kein Angriffstool, das es im Ansatz mit menschlicher Intelligenz aufnimmt. Das heißt, Menschen sind viel besser. Wie das in 5 Jahren aussieht oder in 10 Jahren, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Herr Schreiber, vor wenigen Jahren hieß es noch, das Haupteinfallstor für, ich sag mal, Firmennetzwerke ist, also noch vor der Ransomware-Sache, war noch gar nicht Phishing, sondern damals waren es USB-Sticks, die man mal zufällig in der Einfahrt eines Unternehmens fallen lässt, weil entweder steckt irgendein Mitarbeiter den USB-Stick in einen Rechner oder gibt ihn dem Systemadministrator, der nichts anderes tut. Ist das noch ein Thema?
Ja. Also ist noch ein Thema. Ich überlege gerade, ob das wirklich das Haupteinfallstor war, denn um Unternehmen mit USB-Sticks anzugreifen, da müssen Sie erstmal zum Unternehmen hinfahren und Sie müssen dort USB-Sticks kaufen und die dann dort lassen. Wenn Sie allerdings automatisiert angreifen, zum Beispiel mit Phishing-E-Mails, mit E-Mails mit aktiven Inhalten, mit Portscans und so weiter, da können Sie eben bequem von Ihrem Büro in Schweden die ganze Welt angreifen. Und das mit USB-Sticks zu machen, das ist dann sehr auffällig. Dann gibt es vielleicht nur irgendwelche Videoaufzeichnungen. Sie haben ein Risiko, Sie können erwischt werden. Oder wenn Sie ein Täter im fernen Ausland sind, kriegen Sie vielleicht gar kein Visum für Deutschland. Das heißt, USB-Sticks waren nur ein Einfallstor, aber das funktioniert immer noch.
Okay.
Denn die Menschen nutzen USB-Sticks. Es ist gar nicht so einfach, die USB-Ports dann wirklich zu sichern. Da gibt es Software dafür. Da kann man aber auch wieder irgendwie so ein bisschen außen rum gehen. Das heißt, USB ist nach wie vor ein Thema. Insbesondere, wenn wir Systeme angreifen, die überhaupt nicht am Internet verbunden sind. Da haben wir gar keine andere Chance.
Weil sonst kommen wir ja nicht ran, ne?
Ganz genau.
Okay, also es wird eine Mischung aus diesen, ich sag mal, Remote-Angriffen sein. Manchmal ist es aber vielleicht auch ein ganz physischer Angriff auf so eine dämliche Art und Weise. Da kommt keiner im schwarzen Anzug, lässt sich von der Decke runterseilen und schließt irgendwas am Rechner an, sondern das machen die Mitarbeitenden manchmal gerne selber, indem sie einen gefundenen USB-Stick anschließen, um zu gucken, was sind denn da für Fotos drauf? Wer hat denn da was hinterlegt?
Genau, oder vielleicht auch, wem gehört der? Wem muss ich den USB-Stick zurückgeben? Hm. Vielleicht ist ja wichtig.
Ja. Herr Schreiber, jetzt arbeiten Sie seit 25 Jahren in dem Metier. Sie haben schon gesagt, vom ich muss nebenbei noch Admin-Dienste machen bis über 170 Mitarbeiter, das läuft. Das Thema ist in der Mitte der Wirtschaft angekommen.
Ja.
Macht totalen Sinn. Und trotzdem haben Sie ja noch einen ganz, ganz großen Faktor, mit dem Sie es immer zu tun haben. Das ist der Faktor Mensch. Also kriegen Sie irgendwann, ich sag mal, das richtige Verhalten in die Köpfe der Menschen da draußen oder wird das immer ein Problem sein?
Nun, es sind 2 Dinge. Der erste Punkt, den Sie ansprechen, ist Security Awareness. Der Mensch ist halt auch so ein bisschen Firewall. Der muss vernünftig entscheiden. Er entscheidet ja letztendlich, kommen Sie rein oder kommen Sie nicht rein. Wie ein Türsteher muss der dann hinterher vernünftige Entscheidungen treffen. Zum anderen aber muss auch die Software entsprechend gewartet sein. Das heißt also, es ist schön, wenn ich meinen Mitarbeitern, den Sachbearbeitern beibringe, bei E-Mails sehr vorsichtig zu sein. Aber es ist auch wichtig, dass auch bei einem unvernünftigen Mitarbeiter, der vielleicht nicht hochintelligent und hochaufmerksam und hoch engagiert ist, dass trotzdem nichts Schlimmes passiert. Ich muss also meine IT so in den Griff kriegen, dass auch ein unbedachter Mausklick mit einer darauf folgenden Bestätigung keine Katastrophe auslöst. Also sprich, Härten der Menschen ist wichtig. Auch im Sinne einer positiven Fehlerkultur ist das wichtig. Mhm. Aber das Härten der Maschinen ist genauso wichtig.
So, wenn euch da draußen in der Digitalwirtschaft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt so ein bisschen die Muffe geht, dann einfach mal kurz bei der SYS GmbH melden. Da trefft ihr dann auf Sebastian Schreiber, den Gründer und Geschäftsführer, aber eben auch auf seine Expertinnen und Experten, die dann mal gucken, wie sicher euer System wirklich ist und ob so ein Ransomware-Angriff, der auch ganze Krankenhäuser und Städte lahmlädt, bei euch auch funktionieren würde. Lieber Herr Schreiber, vielen, vielen Dank. Es war hochspannend. Ich bin insofern guter Dinge, als dass ich weiß, da ist mindestens einer mit seinem Team dran, der sich in dem Thema auskennt. Insofern glaube ich, wir werden irgendwann auch sicherer sein. Danke sehr.
Ja, Herr Oswald, hat Spaß gemacht. Bis dann.
Im Gespräch.
Ja, jetzt haben wir ja schon einiges zum Thema Hacking gehört. Davon wenden wir uns jetzt mal ein bisschen ab und wenden uns dem Thema Cloud-Sicherheit zu. Immer mehr Datenverkehr läuft ja inzwischen über die Cloud. Das betrifft sowohl Daten privater NutzerInnen, aber natürlich auch immer mehr Unternehmen, Behörden und Organisationen speichern und verarbeiten ihre Daten über Cloud-Infrastrukturen. Und da es sich hier natürlich häufig auch um hochsensible persönliche Daten und vielleicht sogar Geschäftsgeheimnisse handelt, liegt es auf der Hand, dass das Thema Cloud-Sicherheit top aktuell ist. Cloudflare ist eins der größten Netzwerke der Welt. Mit direkten Verbindungen zu nahezu jedem Service- und Cloud-Provider erreicht das Cloudflare-Netzwerk tatsächlich 95% der Weltbevölkerung innerhalb von unfassbaren circa 50 Millisekunden. Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Blogger auf der ganzen Welt profitieren bereits von schnelleren und sichereren Websites und Apps dank Cloudflare. Scott Boyd ist Senior Solutions Engineer bei Cloudflare in Deutschland und ja, für seine Kundinnen und Kunden im deutschsprachigen Raum liefert er Lösungen, um deren Webinfrastruktur, Netzwerke, aber auch Mitarbeitende vor Cyberangriffen zu schützen. Was dabei wichtig ist und welche Herausforderungen es dabei gibt, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Scott Boyd.
Ja, schönen guten Tag, vielen Dank.
Ja, Scott, ich habe es gerade schon gesagt, du bist seit fast 30 Jahren schon als Netzwerkingenieur in der IT- und Telco-Industrie tätig. Damals steckte das Internet ja noch in den Kinderschuhen. Was hat sich denn aus deiner Sicht heute im Vergleich zu damals geändert, gerade so, wenn wir das Thema Sicherheit betrachten? Gab es immer schon diese Awareness vor möglichen Cyberangriffen oder sind Unternehmen damals eher unbedarft an das Thema rangegangen und siehst du da eine Entwicklung zu heute?
Also vor 30 Jahren hatte ich persönlich sehr weniger mit Cybersecurity zu tun. Meine erste Rolle war nicht im Cybersecurity-Bereich. Da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nicht wirklich beurteilen, wie das damals im Detail so war. Aber als Vergleich würde ich gerne auf ein Buch zurückgreifen wollen. Das Buch heißt The Cuckoo's Egg von Cliff Stoll. Habe ich damals, also von vor 10, 15 Jahren auch gelesen. Und in diesem Buch geht es auch darum, wie ein Mitarbeiter damals, das war glaube ich in dem Zeitraum so Mitte der 80er Jahre, wo er letztendlich als Mitarbeiter damit beauftragt wurde, einen Buchhaltungsfehler von ihrem Rechner im eigenen Unternehmen auch entsprechend auf den Grund zu gehen. Und das Buch letztendlich stellt auch, so meint man eigentlich, der erste dokumentierte Hackerangriff von damals. Mhm. Und was eigentlich sehr spannend an dem Buch ist, wie schwer es ihm eigentlich gefallen ist, überhaupt, sagen wir, dieser Hackerangriff so eigentlich zu verfolgen. Weil damals die Behörden, die Zusammenarbeit von Regierungen, damals drehte auch in den USA, das ist auch eine wahre Geschichte, FBI, CIA, die ganzen Organisationen, niemand fühlte sich jetzt dafür verantwortlich. Und es fiel immer so unheimlich schwer, diese Hackerangriffe also wirklich ernst genommen zu werden, letztendlich auch die Unterstützung zu bekommen, die Quelle dieses Angriffs auch entsprechend auch zu finden. Er ist erfolgreich gewesen am Ende des Tages. Letztendlich war der Angreifer, kam sogar aus Bremen, hat es sich also später herausgestellt. Mhm. Aber das war einfach als einer der ersten Fälle. Und das war die damalige Erfahrung. Die Welt hat sich also zum Glück auch zum Positiven auch weiter verändert. Die Zusammenarbeit, auch länderübergreifend, ist viel besser geworden, aber noch steigerungsfähig.
Ich habe es ja schon gesagt, Cloudflare ist ja einer der größten Anbieter für Internetsicherheit. Wie baut man denn so ein globales Netzwerk auf und wie garantiert ihr eben auch Sicherheit in dieser unglaublich verzweigten Infrastruktur? Was verbirgt sich auch hinter dieser einheitlichen Zero-Trust-Sicherheit, von der ihr immer sprecht?
Also verschiedene Punkte. Ich versuche die ein bisschen nacheinander auch zu adressieren. Fangen wir erstmal mit dem Thema Cloudflare-Netzwerk an. Damals, Ende der, glaube ich, so ungefähr im Zeitraum 2010, wo Cloudflare eigentlich angefangen hat, da war die Transformation von Serverinfrastruktur, von Applikationen, weg von On-Premise, hin zu Cloud, schon längst in Gange. Man hatte damals mehr oder weniger ein Stück weit geahnt, dass auch das Netzwerk also auch mit transformieren muss. Ja. Damals war es also noch lange nicht so weit, weil das sind einfach teilweise Reihenfolgen, die muss sich erstmal ergeben. Auf jeden Fall hat Cloudflare diese Sichtweise und hat auch darauf gesetzt, entsprechende Lösungen auch bereitzustellen, um so eine Cloud-Infrastruktur entsprechend auch zu schützen. Applikationen, die sich in der Cloud befinden, Kundennetze auch effektiv auch zu schützen. Und diese Entscheidung war damals auch richtig, war auch entsprechend erfolgreich und demzufolge hat Cloudflare einfach weiter das vorangetrieben, vieles auch investiert. Also man hatte am Anfang wenig auf Profitabilität geachtet, sondern einfach das, was man an Umsatz gemacht hat, schnell wieder in die Entwicklung zu stecken, da damit man in der Lage war, dieses leistungsfähiges Netz so auszubauen, wie das auch also heute der Fall ist. Trotz alledem, also muss ich auch dazu sagen, da bleiben wir also nicht da stehen, weil das ist ein Thema, das sieht man auch also bei den Hacker. Das ist einfach so ein Katze-Maus-Spiel. Also es sind, vielleicht ist es manchmal einen Schritt voraus in manchen Sachen, bringen so neue Lösungen auf den Markt, um Hacker das Leben schwer zu machen. Aber schnell also findet man also auch Umwege, Technologien, um das wieder zu umgehen. Deswegen wird trotzdem also weiterhin sehr viel investiert. Das ist das Thema Cloudflare-Netzwerk. Eine Sache würde ich jetzt trotzdem sagen wollen, manche meiner Kollegen werden mich vielleicht so auf die Finger dafür hauen, eine hundertprozentige Sicherheit kann man einem Kunden ehrlich gesagt nicht geben. Ja? Es ist manchmal eine Frage des Aufwandes, eine Frage der Zeit, wie viel Aufwand will ein Hacker investieren, um irgendwas zu erreichen. Ja? Und ich würde sagen, wenn man lange genug und viel Geduld hat, kommt man irgendwie über irgendeinen Weg kommt man rein. Wir machen es aber den Hacker unheimlich schwer, das ist unser Ziel, indem wir Tools, Werkzeuge bereitstellen, ständig aktualisiert halten, um letztendlich als Hacker das Leben schwer zu machen. Letzter Punkt ist Zero-Trust-Sicherheit. Auch da geht es auch darum, wie der Begriff das vielleicht auch suggeriert, Zero-Trust, man vertraut eigentlich niemanden, weder im eigenen Netzwerk, also auch nicht die eigenen Mitarbeiter quasi, noch also externe. Und man gibt also jemandem nur die nötigsten Rechte, um auf irgendwelchen Ressourcen zuzugreifen.
Danke dir für diesen Überblick schon mal. Ich würde gerne ein bisschen konkreter mal werden. Du hast ja jetzt schon gesagt, Internetsicherheit, Cloud-Sicherheit ist immer auch so ein bisschen so ein Wettlauf, ne? Zwischen den Methoden der Hacker, Hackerinnen, die immer besser werden. Dann werden die Sicherheitsmethoden wieder besser. Was sind denn so wesentliche Trends oder vielleicht auch Fortschritte, die du hier vielleicht mal herausstellen könntest? Und was sind wichtige Tools, die ihr eben auch anbietet und nutzt?
Trends kann man vielleicht sagen, dass zum Beispiel die Adoption von Cloud und Cloud-Diensten aus dem öffentlichen Bereich steigt. Also gerade in den letzten Tagen hatte ich sehr viele Gespräche mit Kunden aus dem öffentlichen Bereich, was mich sehr freut, weil man war ein bisschen zurückhaltend aus teilweise verständlichen Gründen, ein bisschen misstrauisch. Nichtsdestotrotz sind das Technologien, die helfen sowohl Unternehmen als auch also der öffentliche Bereich. Und von daher sieht man also auf jeden Fall einen klaren Trend zu mehr Adoption von Cloud. Was sich ehrlich gesagt in vielen Bereichen sich nicht geändert hat, sind die Schwachstellen, die ausgenutzt werden. Also es ist vielleicht ein Fachbegriff, aber man spricht von sogenannten SQL-Injection-Attacken. Und das ist letztlich eine Attacke, um über vorbereiteter also Angriff, um Daten, also zum Beispiel aus einer Datenbank, also möglicherweise auch entweder rauszuziehen, zu verändern. Und das sind auch Schwachstellen, die es heute noch sehr oft gibt. Ich glaube, das liegt teilweise an den Entwicklungsgeschwindigkeiten heutzutage. Man entwickelt Applikationen immer sehr schnell. Und manchmal leiden diese andere Sachen darunter. Und das sehen wir einfach, dass teilweise die Schwachstellen, die es vor 15 Jahren gab, weiterhin existieren und man trotzdem Sicherheitslösungen braucht, um sich davor zu schützen. Tools, da haben wir viele Tools. Wir setzen mittlerweile sehr viel auf maschinelles Learning, weil bei Cloudflare mittlerweile ca. 20% des Internets durch unser Netzwerk auch fließt. Und dadurch haben wir eine entsprechende Sichtbarkeit von Angriffen, von Attacken, von Variationen von Attacken und nutzen diese Daten, um maschinelles Learning-Modelle abzubilden und um Tools zu entwickeln, die unsere Kundeninfrastruktur entsprechend auch schützen.
Das ist ein spannendes Thema, da würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, vielleicht, wenn wir drüber sprechen, wie so die künftigen Entwicklungen aussehen könnten. Vorher würde ich gerne nochmal auf ein Thema eingehen, was du auch schon angesprochen hast, Thema Vertrauen. Das ist ja ganz wichtig für Unternehmen, die eben Cloud-Lösungen im Unternehmen installieren, sich dahingehend weiterentwickeln, dass natürlich Vertrauen in diese Lösungen, in diese Infrastruktur bestehen muss. Was stellst du da häufig fest, so im Gespräch mit Kundinnen und Kunden? Welche Sicherheitsbedenken gibt es da und wie geht ihr darauf ein?
Das ist oft nicht nur mit öffentlichen Kunden, aber auch also mit klassischen Enterprise-Unternehmen. Es ist manchmal eigentlich das erste Thema, welches man mit dem Kunden diskutiert. Nicht die Funktionalität, was man da zur Verfügung stellen kann, um zum Beispiel Infrastruktur zu schützen, sondern wir entschlüsseln Daten zum Beispiel. Also damit so manche Sicherheitsfunktionen von uns überhaupt greifen können, müssen wir die Daten entschlüsseln, damit wir reingucken können. Ja, damit also unsere Werkzeuge, ihre Arbeit also auch also leisten können. Und gerade die Terminierung von solchen Anfragen, da ist man sehr datenempfindlich und man möchte zum Beispiel auch wissen, wo findet diese Terminierung statt? Europäische Unternehmen also wollen zum Beispiel nicht, obwohl wir ein globales Netzwerk haben, sie wollen nicht, dass die Daten zum Beispiel außerhalb von der EU terminiert werden. Ja? Und das sind also Aspekte, die wir oft diskutieren mit Kunden. Wir haben auch technische Lösungen, um genau sowas auch abzubilden. Wir können es teilweise, wenn gewollt, und nicht nur teilweise, wir können es wirklich, wenn gewollt, auch auf Deutschland auch mittlerweile auch begrenzen. Also wenn Kunden zum Beispiel wollen, dass nur unser Datacenter in Deutschland diese Daten entschlüsseln und wieder verschlüsseln, das können wir auch ermöglichen. Das sind aber genau die Themen, die wir oft mit Datenschützer, mit Sicherheitsbeauftragten in Unternehmen auch besprechen, bevor wir eigentlich letztendlich vielleicht eine Freigabe bekommen, weiter mit den Fachabteilungen so zu sprechen, weil ohne das Thema spielen die Datenschützer entsprechend auch nicht mit.
Das ist ja jetzt schon mehrfach angeklungen, das Thema Internetsicherheit, Cloud-Sicherheit ist wahnsinnig schnelllebig. Es gibt eine ständige Weiterentwicklung von Angriffsmethoden, die sich natürlich auch immer wieder anpassen dann an die Sicherheitsmaßnahmen und tarnen. Wie unterstützt ihr Unternehmen dabei, gerade eben auch so auf neue und vielleicht noch unbekanntere Angriffsvektoren zu reagieren, diese frühzeitig zu erkennen? Und welche Rolle spielt vielleicht auch das von dir gerade schon mal angesprochene Thema maschinelles Lernen und so Zukunftstechnologien wie KI in diesem Punkt?
Wenn man eine Internetseite betreibt und auch also hinter Cloudflare auch ja setzt und man einfach so beobachtet über ein paar Tage, was für Angriffe letztendlich auch da aufschlagen, da sieht man relativ schnell, wie Hacker grundsätzlich auch vorgehen. Sie nutzen Tools, automatisierte Tools. Dadurch werden sie erfolgreich und können entsprechend automatisiert potenzielle angreifbare Infrastruktur entdecken. Und da wird also zum Beispiel das Thema Fuzzing oder Fuzzing-Techniken ist auch also genutzt. Fuzzing ist letztendlich also ein automatisiertes Verfahren, um einfach Variationen zum Beispiel also von Angriffen auszuprobieren. Üblicherweise also arbeiten diese Systeme mit quasi vordefinierte Regeln, vordefinierte Muster, die man erkennt und entsprechend solche Aufrufe, solche Angriffe entsprechend blockieren kann. Der Hacker bleibt aber an der Stelle nicht stehen. Der merkt, okay, damit kam ich nicht weiter und nutzt dann Fuzzing-Techniken, um einfach Variationen von diesen Angriffen in der Hoffnung, dass er trotz alledem durch eine Veränderung trotzdem mal da drumherum kommt. Und das ist genau das, was sich hinter meinem Vortrag so auch weit auch so verbirgt, weil das ist das, was Cloudflare jetzt so neulich so mit dazu genommen hat, wo wir wirklich maschinelles Learning nutzen, die Daten, die wir auch also vor allem auch haben, also die 20% des Internets, was wir da also sehen, und trainieren unser maschinelles Learning-Modell darauf, um mit einer sehr guten Sicherheit mögliche Attacken, auch wenn sie noch teilweise noch gar nicht bekannt sind als Attacken, durch einfach diese Art von Technologie, was wir mittlerweile auch entwickelt haben.
Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Du bist natürlich auch bei unseren Internet Security Days im September in Brühl. Hast auch gerade schon einen kleinen Einblick gegeben, was wir da von dir erwarten können. Es gibt einen Vortrag mit einem etwas mysteriösen Titel, die Nadel mit dem Heuhaufen finden, unbekannte Bedrohungen aufspüren. Magst du noch mal einen kleinen Einblick geben, was die Zuhörerinnen und Zuhörer da erwartet?
Ja, also man erkennt vielleicht von meinem Namen, dass ich also kein gebürtiger Deutscher bin. Und man könnte vielleicht den Eindruck bekommen, wenn man den Titel also erstmal liest, ich hätte mich vertippt, ich habe den Spruch irgendwie falsch irgendwie in meinem Gedächtnis irgendwie gespeichert. Dem ist nicht so, sondern der Titel ist auch bewusst gewählt. Also ich will also nicht zu viel verraten. Also Heuhaufen ist quasi diese riesen Datenmenge gemeint, die wir also auch tagtäglich sehen. Und ich will in diesem Vortrag erklären, darstellen, wie wir mal dieser Heuhaufen nutzen, ein Nadel quasi also mit dem Heuhaufen auch zu finden. Daher ist der Spruch also auch ein bisschen verändert worden und ich hoffe, in einem Vortrag so da den Zuschauern das auch näher bringen zu können.
Herzlichen Dank, Scott Boyd von Cloudflare, für diesen spannenden Einblick in das Thema Cloud-Sicherheit. Ja, und allen, die hier tiefer einsteigen möchten, lege ich nochmal sehr den gerade schon erwähnten Vortrag von Scott ans Herz am Donnerstag, den 21. September, also am ersten Konferenztag der Internet Security Days in Brühl zum Thema die Nadel mit dem Heuhaufen finden, unbekannte Bedrohungen aufspüren. Wir freuen uns sehr, dass du heute schon einen kleinen Einblick uns hier im Ohr am Netz gegeben hast. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank und ich freue mich auf viele Zuschauer in dem Vortrag in Brühl. Dankeschön.
So, wir sehen also, die Wirtschaft ist umtriebig, was das Thema Security angeht. Auch die Mitgliedsunternehmen des ECO natürlich. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Akteure, die sich um das Thema Internet Security oder auch Security im Allgemeinen kümmern.
Im Gespräch.
Ja, jetzt haben wir in der heutigen Folge ja schon einiges darüber gehört, wie Unternehmen mit dem Thema IT-Sicherheit umgehen. Aber das sind ja nicht die einzigen Akteure, die sich damit beschäftigen. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel auch eine ganze eigene Behörde, die mit dem Thema IT-Sicherheit befasst ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ist die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und Gestalter einer sicheren Digitalisierung in Deutschland. Wie das BSI Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt, sich im digitalen Raum sicher zu bewegen und mit welchen neuen Technologien und Angriffsszenarien das Bundesamt sich derzeit besonders auseinandersetzt, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Heike Hagemeyer. Sie ist Referentin Technologie und Forschungsstrategie beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und wird auch zu Gast sein bei den Internet Security Days am 22. September in Brühl. Hallo Frau Hagemeyer.
Ja, hallo, vielen Dank.
Ja, Frau Hagemeyer, das BSI hat ja im Bereich Sicherheit und Technologien zahlreiche Aufgaben. Können Sie mal so ein bisschen sagen, was gehört denn zu den Hauptaufgaben des BSI im Bereich Cybersicherheit? Wie unterstützen Sie Unternehmen oder auch Behörden zum Beispiel bei der Erkennung von Gefahren im Cyberraum und letztlich dann eben auch bei der Abwehr von Angriffen?
Ja, genau. Wie Sie schon gesagt haben, ist das BSI ja die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und als solche für alle möglichen Aspekte der Cybersicherheit zuständig. Das geht von Prävention über Detektivität auch hin zur Reaktion. Wir arbeiten für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft und haben dabei sehr, sehr unterschiedliche Themen, die wir dabei betreuen. Im Bereich der Prävention sind es beispielsweise IT-Grundschutz oder technische Richtlinien, die eine Hilfestellung für Unternehmen bieten sollen, Mindeststandards für die Kritisunternehmen. Wir sind verantwortlich für Zertifizierung und Zulassung von IT-Sicherheitsprodukten. Ja, und vieles, vieles mehr, was ich jetzt hier in der Kürze alles gar nicht darstellen kann.
Mhm. Nun sind Sie ja vor allem im Bereich Technologie und Forschungsstrategie tätig. Mit welchen innovativen Ansätzen oder Technologien erforscht denn das BSI derzeit, was zu tun ist, um eben die Cybersicherheit zu stärken?
Das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, was man noch unter innovativ versteht. Also was das BSI natürlich momentan auch stark umtreibt, ist das Thema KI. Da haben wir drei Fachreferate, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Natürlich sowas wie Cloud Computing, Zero Trust. Aber auch bei den Bestandsthemen, die das BSI in einer großen Vielzahl hat, gibt es ja immer wieder Neuerungen und da sind die Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv dabei, auch sich immer weiter vorzubilden, auf Workshops die Neuerungen mitzunehmen, zu schauen, was sind aktuelle Entwicklungen und wie müssen wir uns darauf einstellen und was können wir dazu tun. Konkret bei uns im Referat liegt die BSI-interne Trendanalyse. Da schauen wir einmal im Jahr, was sind denn neue Themen, die auf das BSI zukommen? Was könnten wir oder was sollte das BSI besser gesagt jetzt stärker verfolgen, was es vielleicht momentan noch nicht so stark auf dem Schirm hat? Und genau, das ist, wie gesagt, ein jährlicher Prozess, den wir dann durchlaufen und am Ende fallen dann so ein, zwei Themen dabei raus, die dann eben ein bisschen mehr in den Fokus genommen werden.
Eine dieser neuen Technologien, die den digitalen Sektor ja signifikant in den kommenden Jahren beeinflussen werden, ist das Quantencomputing. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die nicht so tief in der Materie sind. Ein Quantencomputer kann im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Computer, stark vereinfacht jetzt ausgedrückt, eine Vielzahl von Rechenaufgaben parallel lösen und hat damit eine viel höhere Rechengeschwindigkeit. Ja, der Grund ist, dass Quantencomputer eben nicht mit Bits arbeiten, sondern mit sogenannten Qubits. Und diese Qubits besitzen einzigartige Eigenschaften, die eben einen Quantencomputer deutlich schneller machen. So schnell, dass sich eben völlig neue Einsatzmöglichkeiten in allen möglichen Bereichen ergeben. Das ist im Moment alles noch ein bisschen theoretisch, aber man kann schon damit rechnen, dass so in den nächsten 10, 20 Jahren das ganze Thema konkreter wird. Sie werden ja auch bei den ISDs einen Vortrag zu diesem Thema halten. Können Sie einmal ganz kurz erklären, warum Quantencomputing in sicherheitstechnischer Sicht eben auch eine neue Herausforderung darstellt und was in diesem Zusammenhang besonders zu beachten ist?
Tatsächlich ist für uns das Thema Quantencomputing gar nicht so ein neues Thema. Wir beschäftigen uns da schon seit gut 10 Jahren eigentlich oder schon vielleicht sogar schon länger damit, weil schon in den 70er Jahren klar wurde, dass wenn Quantencomputer einmal leistungsfähig genug sind, dass sie dann eine massive Bedrohung für die Kryptographie darstellen, die wir heutzutage einsetzen. Also immer wenn wir uns irgendwo im Internet bewegen, beispielsweise irgendwie eine sichere Verbindung mit einem Browser aufbauen wollen, dann brauchen wir eine Verschlüsselung oder eine Authentisierung. Mhm. Und die Verfahren, die da zum Einsatz kommen, die beruhen auf mathematischen Problemen, auf speziellen mathematischen Problemen. Und es gibt einen Algorithmus von Herrn Shor, den er eben in den 70er Jahren entwickelt entwickelt hat, der diese Verfahren oder besser gesagt die mathematischen Probleme, die da zugrunde liegen, brechen kann, wenn er auf einem Quantencomputer implementiert werden kann. Also der Algorithmus ist da, die Quantencomputer bisher noch nicht, zumindest noch nicht in der Größe, dass man da wirklich ernsthafte Probleme mit lösen kann. Aber sollten sie soweit sein, dann ist eben die jetzt eingesetzte Kryptographie massiv betroffen und wird eben unsicher sein.
Nun ist das Ganze ja doch, wie ich gesagt habe, noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Warum sollten sich denn Unternehmen und Organisationen, Behörden trotzdem jetzt schon mit dem Thema auseinandersetzen und welche Aspekte sind dabei zu beachten?
Das gibt insbesondere zwei Aspekte, die da zu beachten sind. Das eine ist, man kann ja jetzt schon Kommunikation aufzeichnen. Wir haben ja auch durch die Snowden-Leaks gesehen, dass das auch teilweise massiv passiert. Alles, was jetzt über das Internet geht, verschlüsselt, kann gespeichert werden, kann aufgehoben werden und gegebenenfalls auch nachträglich noch mit einem Quantencomputer entschlüsselt werden, wenn er denn eben leistungsfähig genug ist. Das heißt, unter diesem sogenannten Store-Now-Decrypt-Later-Szenario muss man sich eben auch jetzt schon Gedanken machen über Informationen, die einen hohen Geheimhaltungsbedarf oder eine lange Schutzfrist haben sozusagen, die man auch in 10, 20 Jahren eigentlich noch sicher haben möchte. Der andere Aspekt ist, dass eben dadurch, dass jetzt diese kryptografischen Verfahren so grundlegend sind in unseren IT-Sicherheitsprodukten und da tief verankert sind, dass der Ersatz dieser kryptografischen Verfahren durch sogenannte Post-Quanten-Kryptografie, also Verfahren, die dann eben sicher gegen Angriffe mit Quantencomputern sind, das dauert wahrscheinlich Jahre, teilweise vielleicht sogar Jahrzehnte, bis alles wirklich umgestellt ist, was jetzt im Einsatz ist. Und deswegen, auch wenn jetzt Quantencomputer jetzt noch nicht verfügbar sind, die eben eine Bedrohung darstellen, wenn sie in 10 oder 20 Jahren da sind, dann ist es zu spät, dann erst mit der Migration zu beginnen.
Wie ist denn Ihre Rolle jetzt als BSI bei diesem konkreten Problem? Also ich meine, es ist erkannt, dass das offensichtlich eine Herausforderung darstellt, dass man irgendwie eine alternative Form der Verschlüsselung braucht, die eben auch quantensicher ist. Was ist jetzt Ihre Rolle dabei? Wie gehen Sie damit um? Also gehen Sie da in den Austausch jetzt mit Unternehmen und vielleicht Wissenschaft oder so, um irgendwie Lösungen zu finden? Oder haben Sie eher diese Rolle, dass Sie halt Unternehmen und Organisationen sensibilisieren? Oder was machen Sie jetzt konkret damit?
Also bei der Entwicklung und Standardisierung dieser Postquantenkryptographie sind wir durch unsere Fachreferate, die dafür zuständig sind, stark involviert. Wir haben die Verantwortung, sogenannte VS-IT-Produkte zuzulassen, also Produkte, die dann eben auch für den Schutz von Verschlusssachen eingesetzt werden können. Und bei diesen müssen wir natürlich entsprechende kryptografische Vorgaben machen. Und auch da ist das Problem mit den langen Schutzfristen besonders hoch. Da hat man teilweise Fristen von 30 Jahren, die ein Dokument dann eben geheim beispielsweise gehalten werden muss. Und dementsprechend haben wir da einen besonders hohen oder großen Bedarf, rechtzeitig auf quantensichere Kryptographie zu wechseln. Da sind wir auch, ist das BSI auch sehr gut unterwegs, würde ich sagen. Ansonsten versuchen wir natürlich auch die breite Öffentlichkeit, Unternehmen zu dem Thema zu sensibilisieren. Wir haben einen Leitfaden geschrieben, Kryptographie quantensicher gestalten. Den haben wir vor 2 Jahren veröffentlicht. Da haben wir sehr viele Hinweise gegeben. Erstmal, was die Bedrohung ist, warum man etwas tun sollte und wie man sich vielleicht jetzt auch schon darauf einstellen könnte, auch wenn man vielleicht noch nicht unbedingt die Produkte hat oder noch nicht alles ganz klar ist, wohin die Reise gehen wird. Wir haben erste Empfehlungen zu kryptografischen Verfahren gemacht, die quantensicher sind. Und das wird sich mit Sicherheit jetzt auch in den nächsten Jahren noch weiter auf die verschiedensten Bereiche des BSI dann noch weiter auswirken und auch dort vorangetrieben werden.
Vielleicht Frage zum Schluss, kleiner Blick in die Glaskugel zugegebenermaßen, aber wie schätzen Sie so dieses Risiko durch Quantencomputing ein? Würden Sie sagen, also das wird der Super-GAU für die gesamte IT-Sicherheit oder würden Sie eher sagen, nee, also wir haben das Problem ja jetzt erkannt, wir sind gut vorbereitet, wir haben noch ein bisschen Zeit, man sitzt an Lösungen und das Ganze wird schon beherrschbar sein.
Ja, das ist tatsächlich jetzt ein Blick in die Glaskugel, also weil genau dieses Datum, wann denn der Quantencomputer wirklich da ist, ist natürlich sehr schwer vorherzusehen. Wir haben eine Studie zu dem Thema gemacht, die wird jetzt auch gerade aktualisiert und bald veröffentlicht. Da ist die momentane Einschätzung, dass es wahrscheinlich schon noch eher 10, vielleicht sogar 20 Jahre dauern wird. Es ist aber schon auch so, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es da relativ kurzfristige oder spontane Sprünge geben könnte, dass eben Dinge auf einmal funktionieren, wo man momentan jetzt noch nicht so eine richtige Lösung hat. Also das ist noch alles sehr im Fluss. Von daher ist dieser Zeitraum etwas schwer abzusehen. Was die Migrationszeit angeht, also ich habe momentan noch den Eindruck, dass das Thema noch nicht insgesamt so breit angekommen ist. Wir hatten jetzt gemeinsam mit KPMG eine Umfrage gemacht dazu bei Unternehmen. Mhm. Wie ist denn der Stand? Wie schätzen Sie die Bedrohungslage ein und bereiten Sie sich darauf vor? Was man sagen muss, wir hatten leider keine so besonders hohe Rücklaufquote. Wir hatten 150 Fragebögen verschickt, hatten knapp 30 Antworten zurückbekommen. Mhm. War für uns ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen, die geantwortet haben, schon Unternehmen waren, die das Thema schon irgendwie ein bisschen auf dem Schirm hatten und auch mit den Fragen etwas anfangen konnten. Also das ist jetzt natürlich Spekulation, aber da hatten wir den Eindruck, dass das vielleicht tatsächlich schon zu speziell war, das Thema, und dass sich teilweise die Unternehmen einfach noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Selbst bei den Unternehmen, die geantwortet haben und die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, die haben aber zum Großteil noch nicht so konkrete Pläne, wie sie jetzt damit umgehen oder betrachten das Problem auch noch nicht in ihrem Risikomanagement. Also von daher, ich bin sehr gespannt, aber ich bin nicht komplett sicher, dass wir bis zu dem Tag, wenn Quantencomputer wirklich eine Bedrohung darstellen, die Umstellung geschafft haben werden.
Herzlichen Dank, Dr. Heike Hagemeyer, für diese Einschätzung und für diesen spannenden Einblick in das Zukunftsthema Quantencomputing und IT-Sicherheit, quantensichere Verschlüsselung, noch mehr Details. Ich glaube, auch zu der Studie, die Sie ja erwähnt haben, gibt es dann in Ihrem Vortrag zum Thema Risiko Quantencomputing, was ist zu tun bei den Internet Security Days am 22. September in Brühl. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ihnen auch vielen Dank.
Ja, also es gibt viele Gründe, sich noch kurzfristig anzumelden für die Internet Security Days, wenn ihr das nicht eh schon längst gemacht habt. Ich finde die Kombination toll. Also mulmig wird einem bei diesem Thema ja eh schon. Und wer noch einen extrem robusten Magen hat, der kann diese Mulmigkeit dann mit einem Ritt auf der Black Mamba am besten noch ein bisschen verstärken, damit sich dieses Gefühl auch langfristig in die Hypophyse brennt und man in Zukunft ein bisschen vorsichtiger und umsichtiger mit diesem Thema angeht.
Absolut, es kann jeder hinkommen, ja.
Wie man das macht, Link packen wir in die Shownotes. Also einfach noch anmelden, ein bisschen Zeit ist ja noch.
Genau, und noch ein kleiner Service-Hinweis sozusagen für alle, die noch tiefer in das Thema IT-Sicherheit einsteigen möchten. Unser Mitgliedsunternehmen Cooper IT hat nämlich tatsächlich ganz neu einen eigenen Podcast mit dem Titel Safer Sec veröffentlicht, den man auf allen bekannten Podcast-Kanälen ab jetzt im 14-tägigen Rhythmus hören kann. Die zweite Erfolge erscheint am 29. August, also gerne schon mal vormerken und reinhören.
Ja, reinklicken und liken, wie das so neudeutsch unter uns coolen Social-Media-People heißt hier. Lasst mal ein Kommi da. Nee, auch bei uns gerne wieder reinklicken. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge wie immer in unseren Shownotes. Naja, in 2 Wochen bin ich dann auch wieder zurück aus Schweden. Vielleicht fange ich ja noch einen Fisch. Wenn nicht, hätte ich dann ein hochtechnisches, digitales Fischsonar kostengünstig abzugeben, wenn ich es vorher nicht an der Wand schmeiße.
Ja, macht's gut und danke für den Fisch.
Ciao, Sidonie.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.